Einen wunderschönen guten Morgen, ihr hört Inside Moin, ich bin der Manu, ihr hört wie immer den täglichsten Spiele-Podcast der Welt, heute mit Jagged Alliance, einer der wohl besten Spiele der 90er Jahre, kommt zurück, aber nicht wie ihr jetzt im ersten Moment vielleicht denkt als Videospiel, als neue Version, da gab es ja schon unzählige, sondern als Brettspiel. Videospiele treffen Brettspiele, dazu ist eine Kickstarter-Aktion gestartet von einem Menschen, der hier auch schon mal zu Gast war im Podcast, als es nämlich um Shadowrun ging und ich war ein bisschen erstaunt, als ich geguckt habe, wie lang dieser Podcast schon wieder her ist. Jan Wagner von Cliffhanger Productions.
Genau. Jetzt ist schon schwierig. Eigentlich von Cliffhanger Productions, aber heute meine Eigenschaft als auch von der anderen Firma da.
Ganz genau, ist wieder da. Damals war das Thema nämlich Cliffhanger Productions und guten Morgen Jan. Und genau damit würde ich jetzt nämlich auch einsteigen. 2015 warst du bei Daniel im Podcast als Interviewgast zu Gast. Und da habt ihr über die Insolvenz von Cliffhanger Productions gesprochen. Mhm. Deswegen wäre jetzt so mein Einstieg zur Vorstellungsrunde, dass du noch mal ein paar Takte zu dir sagst. Und was ist denn so passiert seit 2015 in deinem Leben und mit der Firma Cliffhanger Productions? Was ist denn da so vorangeschritten die letzten zwei Jahre?
Ja, vieles. Wer bin ich? Ich bin seit ungefähr 25 Jahren in der Spieleindustrie, also ich mache das schon eine Weile lang und habe alle möglichen Sachen gemacht, war beim Publishern, habe an Titeln mitgearbeitet wie Spellforce oder ein bisschen auch an Warcraft und habe dann vor über 10 Jahren inzwischen Cliffhanger gegründet, zusammen mit meinem Kompagnon, dem Michael, weil wir dachten, wir reden immer nur anderen Leuten, was sie machen sollen als Producer, wir machen jetzt mal selber, damit man das mal richtig macht mit den Spielen. Und das war gar nicht so einfach, wie wir gedacht haben. Dann kam eine bewegte Karriere, dann kam Shadowrun, weil wir nach Shadowrun oder mit Shadowrun dem Herauskommen kam dann die Pleite von Cliffhanger, weil wir die lange Geschichte, kann man sich in diesem Podcast anhören, auch genau. ein bisschen mit hoch und runter und Unglück und Glück und allem drum und dran. Wir haben uns dann eben wieder berappelt, beziehungsweise ein Rumpfteam von Cliffhanger rübergewechselt in die zweite Cliffhanger-Firma, die wir hatten, den eigentlichen Publisher, der schuldenfrei war. Wir haben dann noch zwei Shadowrun-Add-ons tatsächlich produziert und dann waren wir in der glücklichen Situation, dass wir einen Auftrag ergattern konnten, sodass wir jetzt gerade an einem Work-for-Hire-Projekt sind. Aber
das habt ihr damals auch im Podcast erklärt, das ist quasi Auftragsarbeit als Studio für andere Spiele,
genau,
quasi eine Umsetzungsarbeit.
Genau, also jemand kommt zu uns und sagt, wir würden gerne dies und jenes machen, könnt ihr das für uns tun? Und da das auch ein Turn-based Strategietitel ist, haben wir gesagt, na klar, besser als pleite gehen. Das machen wir dann so und das machen wir auch gerade immer noch. Aber weil meine Rolle bei Cliffhanger sehr viel natürlich im Bereich Community Management, Publishing, Business Development und Design und sowas war, also viele Sachen, oder Producing eben auch, viele Sachen, die, sage ich mal, im Umfeld vom Spiel oder im Vorfeld vom Spiel da sind, habe ich an dem Produkt, das wir jetzt gerade machen, habe ich nicht wahnsinnig viel zu tun. Also ich mache schon was, ich habe ein bisschen Level-Design gemacht und habe ein bisschen getextet, aber den Großteil machen andere Leute. Und dann ist mir wahnsinnig langweilig geworden. Nee, stimmt gar nicht. Ich habe dann gedacht, na gut, also das ist jetzt eine Möglichkeit, bevor ich jetzt rumsitze und eben nichts tue. Ich hatte doch so Träume mal, als ich in die Spielebranche gegangen bin.
Also jung warst.
Als ich jung war, damals noch jung und frisch, bevor ich alt und zynisch geworden bin. Und das war dann tatsächlich der Punkt, wo ich gesagt habe, komm, ein Brettspiel wollten wir eigentlich immer schon mal machen. Und wir hatten lustigerweise den Prototypen, den Paper Prototype, also das, was man eigentlich benutzt, bevor man das Computerspiel macht, um bestimmte Mechaniken auszutesten und relativ schnell ohne großen technischen Aufwand ein paar Ideen auszuprobieren. Also dieses Papierding, was eigentlich eine Art rudimentäres Brettspiel ist, also mit auf einem sehr, das versucht ja immer bestimmte Mechaniken sozusagen darzustellen und auf einem sehr engen Raum.
Darf ich dich kurz unterbrechen? Ja. Du meinst jetzt ein Papierprototyp, aber für ein Videospiel. Ich nehme an, für Jagged Alliance Online, das war ein Browser-Game von euch, oder?
Genau, also eigentlich wollten wir nicht Jagged Alliance Online machen, sondern eigentlich wollten wir Jagged Alliance irgendwas machen. Es hat nur damals sich so ergeben, dass die einzigen Menschen, die dafür bezahlen wollten, damals Menschen waren, die gesagt haben, Jagged Alliance finden wir gut, aber wir wollen ein Browser-Game davon. Mhm. Und das war jetzt nicht ganz das Spiel, das wir machen wollten. aber ja, haben wir trotzdem gemacht, hat uns auch die Firma aufgebaut und auch wenn das viele Leute nicht so besonders toll fanden, was die, es gibt's immer noch, wir betreiben es auch immer noch, inzwischen nicht mehr als Free-to-Play-Browser-Spiel, sondern als normales Spiel, das man kaufen kann, aber was man halt online auch spielen kann. Mhm. Anyway, für dieses Ding haben wir einen Prototypen gemacht, einen Papierprototypen für die ursprüngliche Idee des Spiels, das noch kein Browser-Spiel war. Und der war eigentlich total lustig, der hat damals allen richtig viel Spaß gemacht. Ließ sich dann eben nur damals nicht in das Spiel übersetzen. Und dieses Konzept, mit dem haben wir eigentlich angefangen und gesagt, eigentlich müsste man da ein Brettspiel draus machen. So. Und das haben wir dann immer mal wieder gesagt, so, ach, lass uns, das müsste man doch mal. Und jetzt vor einem Jahr oder so, das habe ich gedacht, gut, jetzt habe ich gerade ein bisschen Zeit und kommt, die Chance haben wir jetzt. Und dann haben wir angefangen, tatsächlich ein Brettspiel draus zu machen. Zusammen mit dem Marco, das ist einer von den Designern von Cliffhangern, und dem ganz großartigen Jens Fiedler, der für uns die Grafiken macht, haben wir uns da hingesetzt und jetzt ja ungefähr ein Jahr dran gearbeitet. Das ist tatsächlich ein richtiges Brettspiel. Und weil wir ja damals das für Jagged Alliance gemacht haben, haben wir tatsächlich gesagt, komm, wir versuchen, ob wir nicht den Namen da auch wieder zumindest kriegen können. Und netterweise ist das ja inzwischen bei THQ, also Nordic, mit denen wir relativ nah zusammenarbeiten. Für die arbeiten wir auch gerade, die Auftragsarbeit. Und haben sie angerufen und haben gesagt, hey, wie sieht's aus? Und die so, ja, komm, versuchen wir mal. So. Und ja, so kam es zustande, dass wir ein Jahr lang später, das halt immer so ein bisschen nebenher an Wochenenden und so, ein Brettspiel gebaut haben.
Sehr schön. Eine Papierversion zu einem Videospiel wird zu einem Brettspiel zu einem Videospiel. Also wenn das nicht, also mehr Insert Moin Thema geht eigentlich genau, nicht.
Meta.
Ja eben, jetzt musst du eigentlich nur die ereignisreiche Geschichte für dieses Spiel noch in Buchform bringen, dann ist der Daniel auch noch glücklicher.
Ja, wir versuchen nochmal zu gucken, dass wir das Szenariobuch oder sowas rausgehen, mal sehen.
Genau. Ne, es gibt ja ein Regelbuch, genau. Darauf können wir uns vielleicht einigen. Super spannend finde ich daran, dass ihr das quasi, dass sich das so gegenseitig befruchtet. Habt ihr das dann aber, also bist du selber auch Brettspieler oder ist das dann so aus der Idee heraus entstanden, dass man damit eigentlich was machen müsste? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass man ein Brettspiel entwickelt oder das dann auch als Projekt intern pitcht, wenn man nicht selber leidenschaftlicher Brettspieler ist, oder? Oder zumindest ein gewisses Fable dafür hat.
Nee, das finde ich schon. Also ich komme auch, also ich bin ja so alt, dass als ich angefangen habe zu spielen, es überhaupt noch so gut wie keine Computerspiele außer Pong gab. Und also es gab schon zwei mehr oder so.
Wir hatten ja nichts
damals mit zwei Steinen und einem Draht mussten wir uns was bauen. Nee, C64 hatten wir schon, aber ich habe eben auch schon immer gerne Brettspiele gespielt und spiele das auch heute noch. Komme eigentlich aus der, also am intensivsten habe ich Rollenspiele tatsächlich gespielt, also Tabletop-Rollenspiele, Pen and Paper, aber eben auch Brettspiele und eigentlich fast alle von den Leuten, die bei uns im Designbereich arbeiten, sind passionierte Brettspieler. Also eben weil es, also das Brettspiele sind sowas wie Blaupausen für Computerspiele, weil du in vielen Sachen viel unmittelbarer merkst, wenn was nicht funktioniert. Also
ja, weil es viel mechanischer funktioniert und eben nicht durch Grafik, Sound und Cutscenes irgendwie blenden kann oder genau, was übertünchen kann.
Ja, und du kannst
wenn ein Brettspiel, wenn eine Brettspielmechanik nicht funktioniert, ist das ganze Spiel kaputt. Genau. Da kann man bei Videospielen viel eher drüber gucken,
ja,
finde ich auch.
Ja, das stimmt. Und bei Videospielen hast du halt noch, da kommen ja alle Komponenten zusammen, die können sich gegenseitig stützen. Beim Brettspiel ist halt so, und du merkst es auch sofort, beim Videospiel kannst du ja auch Stunden oder jahrelang ein Spiel entwickeln und glauben, dass das total super ist, weil es dir halt gefällt und du hast es nie an fremden Menschen versucht und diese Betriebsblindheit, die Leute meinen nicht absichtlich schlechte Spiele, sondern man kriegt oft erst zu spät die Reaktion. Beim Brettspiel siehst du es sofort, wenn das nicht funktioniert, dann sind entweder Leute gelangweilt oder man merkt sofort, wenn die Schwierigkeiten haben, weil du halt unmittelbar eine Rückmeldung von Menschen bekommst damit.
Jetzt trotzdem die Frage, ist aber dein erstes Brettspiel, was du so wirklich beruflich dann auch gemacht hast, oder hast du schon mal selber Prototypen, Brettspiele amateurhaft oder hobbymäßig entwickelt?
Ja, also amateurhaft ist das richtige Wort dafür. Ja, es gibt so ein, zwei Brettspiele, die so, ich sag mal, drei Viertel designt sind oder sowas.
Also ich meinte das jetzt nicht wertend, sondern nicht auf den Markt
gebracht. Nein, absolut nicht auf den Markt gebracht und eben auch, wie viele Leute halt so dieses, ach, das müsste man mal und dann liegt das halt in der Ecke und dann dauert das 6 Jahre und dann weiß man es nicht mehr genau, findet man nochmal den verstaubten Kasten und weiß nicht mehr, was man damals gemacht hat, dann packt man es nochmal an. Also so in dem Niveau. Ich habe nie eins rausgebracht. Der Marco hat ein, zwei Brettspiele tatsächlich veröffentlicht. Ich habe im Bereich Rollenspielsachen auch selber geschrieben, also Abenteuer, die auch veröffentlicht wurden oder Quellenbände und so. Das heißt, wir haben uns schon an Papiersachen sozusagen jeweils rangetraut und versucht, aber das ist das erste Mal, dass wir es tatsächlich eigenständig versuchen jetzt. Ja.
Was war denn aus deiner Sicht jetzt so der größte Unterschied oder was ist dir jetzt bei der Entwicklung, du kennst ja beide Welten sozusagen jetzt, was ist schwerer, was ist dir leichter gefallen oder kannst du da ein bisschen drüber reden, wo dir die Gemeinsamkeiten und die Unterschiede liegen?
Also es gibt, glaube ich, zwei Bereiche. Das eine ist der Business-Bereich. Da ist es radikal anders, weil man natürlich jetzt am Anfang, also der Marc und ich haben jetzt ein Jahr lang nebenher dran gearbeitet. Das kann man halt einfach tun. Jens hat Grafiken gemacht, das ist schon echte Arbeit sozusagen, aber auch sehr,
ist der Jens bei euch auch, ist der Jens bei euch im Team oder
ist das ein Freelancer? Jens Fiedler ist ein Freelancer, hat aber arbeitet, also ist in Deutschland sozusagen in der Szene irgendwas bekannt, sehr, 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 sehr talentiert. Dessen Arbeit war natürlich sozusagen da, die ist normal, aber das ist ungefähr auf dem Niveau von dem Umfang her, den vielleicht im Computerspiel ein Konzept, Mood Painting sowas wäre, was im Computerspiel ja der allererste Anfang, sage ich mal, der Grafik ist. Und das ist aber das, mehr brauchen wir nicht. Und ansonsten Stift, Papier, Kleber, Schere. Und dann, wenn das aber produziert werden soll, also wenn es funktioniert, würde unser Kickstarter sozusagen jetzt klappen oder würden wir das Spiel irgendwie herstellen, dann kommen natürlich die ganz großen Kosten. Aber die sind halt, wenn man einigermaßen rechnet, berechenbar. Die Herstellungskosten werden billiger, je mehr man es macht. Sie gehen nie nach null, aber sozusagen, man kann ungefähr vorher wissen, was ist. Beim Computerspiel ist es halt viel schlechter planbar. Das heißt, der wirtschaftliche Aspekt ist natürlich hat ein ganz anderes Risiko drin. Das ist schon mal das eine beim Brettspiel. Dann auf der inhaltlichen Seite, das finde ich fast spannend und das ist auch das, warum es das so viel Spaß gemacht hat, ist, dass du, wie soll ich sagen, beim Computerspiel hast du auch Regeln, aber die sind ja unsichtbar. Also im Regelfall sozusagen wird dem Spieler ja nichts erklärt. So, das heißt.
Also jetzt mal ein Beispiel, wie ein Kampf wird ein Treffer gewertet, wie viel Schaden macht er. Das muss man
also als drückst auf einen Knopf und dahinter machen. Komplizierte Berechnungen, die laufen da irgendwie ab, ohne dass du genau weißt, was passiert. Und dann kommt am Ende 13 Damage raus und das wird dir angezeigt. So, und die werden auch automatisch abgerechnet von deinen Hitpoints oder vom Hitpoints des Gegners oder was auch immer. Also die gesamten Mechaniken sind eigentlich versteckt bis darauf, wo du halt ein Interface hast, wo dir dann sagt, dass dir sagt, keine Ahnung, du kannst halt nur drei Felder weit gehen oder du kannst nur so und so weit hüpfen oder so und so schnell rennen. Die Brettspielregeln musst du ja alle kennen und das heißt aber auch, dass du viel genauer nachdenken musst, was gut ist und was nicht gut ist. Also du musst mit wenigen Regeln ähnliche Situationen herstellen. Es gibt bei den Computerspielen dieses Credo der Meaningful Decisions, also der Entscheidungen, die wichtig sind. Wenn du eine Entscheidung im Computerspiel triffst, sollte es eine sein, die Konsequenzen hat und wo es auf dem Spiel steht. So. Und es gibt das andere, das ist das sogenannte Risk-Reward-Schema, also wie viel Risiko gehe ich ein, wie viel Belohnung kriege ich. Das heißt, wenn ich mir den gefährlichen Oberboss hole, obwohl ich noch relativ klein bin und das schaffe, dann kriege ich eine hohe Belohnung, aber es ist halt auch gefährlich natürlich und ich kann mit meinem Charakter drauf gehen. Diese beiden Sachen, diese sind eigentlich im Brettspiel 1:1 auch gefragt, aber viel dichter. Im Computerspiel rennst du durch die Gegend, schnetzelst ein paar Typen und dann wird's irgendwann aufregend, weil plötzlich der Boss kommt. So. Im Brettspiel bei uns in Jagged Alliance ist echt jeder Zug eigentlich was, wo potenziell ein Charakter sterben kann. Das heißt, wir haben praktisch, bei uns ist jede Entscheidung wichtig und jeder Zug ist wichtig und jedes Risiko spürst du sofort. Das heißt, diese ganzen Grundregeln des Designs, die du für die Computerspiele auch anwendest, die hast du viel unmittelbarer, die spürst du unmittelbarer und die haben eine viel größere Auswirkung, weil du eben auch nur, ich weiß nicht was, 10 Züge, 12 Züge oder sowas oder 12 Runden spielst und nicht 2 Stunden, in denen jede Kampfrunde vielleicht 3 Sekunden sind oder so. Also
ja, ich wollte gerade sagen, das ist ja auch viel komprimierter. Also so ein Brettspiel, ein normales Brettspiel dauert ja vielleicht 2 Stunden im Schnitt. Wenn du jetzt nicht gerade eine Kampagne irgendwie sowas hast, wo irgendwie so große epische Rollenspiele oder sowas hast, aber das ist ja in einem Videospiel gemessen nichts, 2 Stunden. Also wenn du jetzt mal Jagged Alliance die PC-Version nimmst, da bist du in 2 Stunden ja gerade mal aus dem Charaktereditor vielleicht draußen. Da hast du das Brettspiel ja schon einmal durchgespielt. Ja, genau.
Und das ist halt das auch, dass die, weißt du, es gibt keinen Leerlauf im Brettspiel. Also den darf es nicht geben. Das heißt, das, wo du in Jagged Alliance im Videospiel von A nach B läufst, keine Ahnung, du hast alle Leute im Sektor besiegt, jetzt gehst du, schaltest den Realtime-Modus und suchst alle Kisten ab. So. Hm. Diese Sachen gibt's nicht. Es gibt keine Dinge, die nicht unmittelbar eine Konsequenz haben. Und das ist schon, als Designer ist das aufregend. Weil deine Fehler werden, wie gesagt, sofort sichtbar. Also wenn du was machst, was nicht gut ist, wird sofort sichtbar. Wenn der Schwierigkeitsgrad zu hoch oder zu niedrig ist, merkst du sofort. Und all diese Sachen bedeuten halt, dass du dir jede Regel viel mehr überlegen musst. Also wir haben jetzt ein Jahr lang an dem Ding gefeilt, von dem wir eigentlich ja schon ein Grundsystem hatten für den Prototypen, wo wir eigentlich dachten, das macht schon so viel Spaß, das kann man ruhig sozusagen, jetzt müssen wir nur noch ein Männchen ausschneiden und dann kann man es spielen. Und jetzt haben wir ein Jahr lang dran rumgemacht, weil immer wieder sich rausstellte, so geht's doch nicht und die Regel ist nicht optimal, das muss man nochmal anpassen. Und dann siehst du auch dieses Geflecht, weißt du, wenn ich das hier drehe, dann ändert sich da unten was, Mist, jetzt geht das nicht mehr. Und so. Also das fand ich total gut und das hat echt großen Spaß gemacht, diese Schritte dann auch zu sehen. Wir haben inzwischen über 100 Playtests, also wo wir Spielerunden gemacht haben. Ja, nicht 100, vielleicht knapp 100. Und wie sich das entwickelt hat, sozusagen am Tisch die Regeln diskutieren und dann schnell ändern und gucken, wie sich das anfühlt. Ja. Das ist schon toll. Also diese Unmittelbarkeit, die hast du im Computerspiel nicht. Das ist immer 3 bis 5 Schritte von dir entfernt, wird deine Entscheidung, die du gemacht hast als Designer, findet sich erst nach 3 Wochen, wenn keine Ahnung, Level und Programmierung das eingebaut haben, weißt du erst, ob das überhaupt gut war oder was es tut. So.
Ja, klar, und ein neues Modul zu entwerfen, also eine neue, neue Kampfmechanik, kann man sich halt schnell mal quasi, ich sage jetzt mal, zusammen kombinieren im Brettspiel und sofort ausprobieren. Da muss man nicht erst einen Programmierer dran hinsetzen, gell?
Genau.
Der erstmal eine Formel dafür schreibt.
Ja, und du hast dann auch 40 Leute, also die du brauchst, denen du das dann durchsprechen musst. Ja.
Aber der Markt ist natürlich auch deutlich kleiner bei Brettspielen, aber da kommen wir gleich nochmal dazu. Lass uns vielleicht nochmal kurz einen Schritt zurückgehen. Jagged Alliance, die Original-PC-Version, wer das vielleicht jetzt gar nicht mehr kennt, weil er jetzt vielleicht nur aus der Brettspielwelt kommt, war ein oder ist immer noch ein sehr geliebtes, hochgeschätztes Rundenstrategiespiel. Da ist man auf einer Insel mit Arulko und versucht eine böse Diktatorin zu besiegen, indem man mit verschiedenen Söldnern auf die Insel geht, die dann ausrüstet mit verschiedenen Waffen in den Krieg sozusagen zieht gegen diese Miliz und sich die Insel so Stück für Stück zurückholt. Wie viel von dem Originalspiel steckt in dem Brettspiel und was musstet ihr anpassen? Also wo sind Parallelen und wo sind Sachen, wo ihr quasi künstlerische Freiheiten genommen habt und gesagt habt, das machen wir anders, weil es bei dem Brettspiel vielleicht anders funktioniert, weil klassische Rundenstrategie-Spiele gibt es ja durchaus schon auch als Brettspielversion. Also worin unterscheiden sich die Versionen?
Also gibt es auch, wobei das wollten wir nicht machen. Also wir wollten jetzt nicht so ein Wargame machen, wo du jetzt 40 Einheiten in kleinen Kästchen hin und her ziehst, was ja faktisch das gewesen wäre. Wir haben versucht, eigentlich alle Elemente zu behalten und sie nur um einen Abstraktionsgrad höher zu machen. Ich erkläre das mal konkret, was das komisch bedeuten soll. Also zum einen, wir haben tatsächlich die gleiche Geschichte. Arulko, Söldner, Dead Runner, also die böse Diktatorin, Sektoren befreien, nach und nach Verbündete zusammensammeln, ausrüsten. Diese ganzen Elemente gibt's alle. Wenn man sich sozusagen so einen Sektor anguckt und was die Söldner da gemacht haben, dann gibt's halt im Kampf gibt's Elemente wie Reichweite, wie Deckung, welche Waffe benutzt du. Es gab dieses Thema Jagged Alliance, dass wenn du viel gemacht hast, wurdest du erschöpfter, dann konntest du irgendwann nicht mehr agieren. Wenn du verwundet warst, hast du schlechter schießen können und so. Und das ist natürlich fürs Brettspiel wahnsinnig viel gerechnet. Also das ist dann eher schon ein Rollenspiel eben, wo du dann sozusagen ständig Buch führen musst. Das wollten wir nicht. Also haben wir das abstrahiert und haben zum Beispiel gesagt, den Effekt, dass du, dass deine die Menge von Sachen, die du tun kannst, irgendwie zusammenhängt mit dem Grad der Verwundung und dass du dir irgendwie überlegen musst, wie viel tue ich, also wie viel Risiko gehe ich ein, um was zu tun, versus wie sehr bleibe ich in Deckung, wie sehr verteidige ich mich. Das haben wir drin zum Beispiel. Wir haben ein System, wo du Stamina hast, also Konstitution,
Ausdauer.
Gesundheit, Ausdauer. Und wenn du jede Aktion, die du machst, kostet dich ein Ausdauersteinchen. Und wenn du einen Schritt weit gehst, ein Feld weit gehst, ein Ausdauersteinchen, wenn du angreifst, je nachdem, ob du besser oder schlechter schießen willst, also ob du mehr Punkte ausgeben willst, das konnte man auch in Jagged Alliance, dass man zum Beispiel zielt und dann hast du halt Action Points ausgegeben, um besser zu treffen. In unserem Fall gibst du eben diese Stamina-Ausdauerpunkte aus, kostet das eben alles Geld, also nicht Geld, aber deine Punkte. Aber wenn du angegriffen wirst, kommt aus dem gleichen Pool, also aus der gleichen Menge von deiner Ausdauer, werden auch die Wunden abgezogen. Das heißt, je mehr du machst, umso größer ist das Risiko, dass wenn du dann eine abkriegst, deine Wunden zum Tod führen. Umgekehrt, wenn du verwundet bist, dann kannst du nicht mehr so viel tun. Das ist eigentlich die gleiche Mechanik. Also wenn man es ausdrückt, aber eben ohne, dass wir dafür 5 Werte benutzen und das über Modifikatoren machen, wo du dann -10 von diesem und +5 auf jenes kriegst. So. Das heißt, das Gleiche gilt für Deckung. Also Deckung ist wichtig, damit du nicht getroffen wirst. Bei uns läufst du sozusagen von der Größenordnung her nicht hinter Kisten, sondern du gehst in ein Stadtfeld rein und im Stadtfeld hast du Deckung und es gibt dir eben einen bestimmten Rüstungswert. So, also wir haben eigentlich versucht, viele von den Kernelementen zu behalten. Eine Sache, die nicht geht oder die für das Brettspiel unbedingt sinnvoll ist, sind die vielen Söldner. Du kannst ja dir aus, über 30 Söldnern am Anfang schon was zusammensuchen, wobei die eben auch bei Jagged Alliance unterschiedlich stark sind. Das heißt, am Anfang kriegst du gar nicht alle. Wenn du ein Brettspiel hast, wo du kooperativ spielst, also mit bis zu 4 Leuten, dann macht es ja keinen Sinn, dass einer einen stärkeren Söldner kauft. Das heißt, die fangen alle gleich an. Damit hast du aber natürlich nicht 15 Söldner oder 20 Söldner zur Auswahl, sondern eben 6. Und dann kannst du manche andere als Verbündete holen, aber du spielst mit diesen 6 oder mit den 4 von 6 spielst du und wechselst nicht dauernd deine Söldner. Das ist zum Beispiel ein Element, das wir dann nicht drin haben. Das haben wir ein bisschen über die Verbündeten, die an die Söldner sozusagen dran geflanscht werden, die sie mitnehmen können, die sie unterstützen drin. Aber wir wollten halt nicht mehr als 4 Leute, 4 Spieler auf der Karte einfach haben, weil sonst wird es eben unübersichtlich, die Runden dauern sehr lang und manche Leute sitzen dann nur rum, während andere lange ziehen. Und das ist zum Beispiel
dadurch, dass die Söldner ja auch Miniaturen sind, die ja von Jens, so wie ich das verstanden habe, modelliert werden, ist es ja auch eine Kostenfrage wieder, gell? Da kommen wir ja nachher dann auch, was die Produktionskosten. Also gerade auf Kickstarter gibt's ja so Miniaturspiele, die dir dann mit irgendwie 12.000 Miniaturen irgendwie für 800 Euro oder sowas ausgeliefert werden. Aber das ist ja nicht das, was ihr eigentlich machen wollt.
So habe ich das. Wir haben zwar auch Miniaturen, aber wir haben eben genau nicht, also es gibt nicht diesen Miniaturen-Porno-Dings, wo dann halt für jede, also wo dann halt dauernd welche reingehauen werden und dann am Ende wirklich Boxen hast mit 60, 70, 80 Dingern im Grundspiel schon. Wir haben Miniaturen für die Söldner, für die Gegner, aber eben jeder neue Söldner tatsächlich ist für uns mit das Teuerste, was wir machen können. Also in der Box. Klar.
Jetzt habt ihr die Grundsöldner, ich meine, klar, die haben ja dann auch Charaktereigenschaften. Also wenn ihr da jetzt 40 Söldner reinschmeißt, das ist bei dem PC-Spiel ja auch so, dass man dann zwar Favoriten hat, aber das lag ja dann auch eher daran, dass der eine halt einen coolen Soundclip hat oder
die
Ansprache oder das Charakterbild.
Nicht mehr wahnsinnig.
Die haben sich ja nicht so stark unterschieden, ganz genau.
Und wir haben auch nicht so kleine Werte.
So Charakter.
Genau, sorry. Ja.
Nee, sag du.
Wir haben nicht so kleine Werte, wir haben so, also bei der Alliance hast du 1 bis 100. Und dann hast du halt, der eine hat 85, der andere hat 83. Das macht, wenn du Prozent rechnest, kann das einen Unterschied machen. Also aber für uns macht es keinen Unterschied, weil bei uns geht es um, du würfelst. Und da kannst du mit einem 6-seitigen Würfel kannst du den Unterschied zwischen 83 und 86 nicht darstellen. Das heißt, unsere Werte sind halt Mittel, ein schlechter Würfel, ein guter Würfel, ein super guter Würfel, 2 schlechte Würfel zusammen addieren und so. Und das ist halt, das sind viel gröbere Blöcke an Unterschieden.
Wie habt ihr dieses sehr strategische PC-Spiel umgesetzt? Du hast jetzt Würfel erwähnt. Es ist wahrscheinlich, vermute ich mal, ein bisschen glücksabhängiger, oder? Als die PC-Variante. Oder habt ihr versucht, das irgendwie einzufangen, dass es ja eigentlich ein Rundenstrategiespiel ist? Weil du ja gesagt hast, ihr habt ein abstrahiert und vereinfacht für das Brettspiel.
Also es ist schon, sagen wir mal so, also bei Jagged Alliance hattest du Prozentchancen. Das ist ja in Wahrheit auch nichts anderes, dass der Computer würfelt. Da hast du dann 76%, die werden modifiziert mit der Entfernung und Deckung des Gegners, und dann kommt eine Trefferwahrscheinlichkeit von 52% raus.
Jeder kennt den XCOM-Soldaten, der vor einem Alien steht mit der Shotgun und 80% Trefferwahrscheinlichkeit und daneben schießt. Ja.
Ich meine, ich weiß nicht, ob das, aber das kennen ja vielleicht auch viele Leute. Civilization zum Beispiel hat das eingeführt, das machen aber viele andere auch. Die bescheißen ja, weil nämlich die Erwartung ist, wenn ich 80% habe, treffe ich. Das ist ja das nächste Problem. Aber 80% heißt immer noch 20% daneben. Das ist noch eine relativ hohe Chance, dass man nicht trifft. Also schummeln viele Spiele dir heimlich eine höhere Prozentzahl, als wir anzeigen. Damit die echte Prozentzahl von der Wahrscheinlichkeit des Treffers mit deiner psychologischen Erwartung, wie gut du treffen solltest, hier geht. Also es ist sozusagen noch ein doppeltes Glücksspiel. Ja. Und insofern, also in Wahrheit ist dieses Taktikspiel Dragon Alliance auch ein Glücksspiel, nämlich dann, wenn es darum geht, schaffst du die Aktion oder nicht. Und das Glück macht ja auch einen Reiz aus, nämlich dieses, oh scheiße, jetzt habe ich nicht getroffen oder oh super, ich habe nur 33%, ich hab mich getraut. Und da trifft aber, also da kommt ja eine Entscheidung hin, wo du sagst, ich habe so wenig Chancen, aber wenn ich den Schuss jetzt loslasse, kann ich den anderen irgendwie erwischen. Also schieße ich mal mit 34% und wenn du dich dann triffst, freust du dich halt. Bei uns ist es ähnlich. Wir haben diese Würfel, aber keine eins, also sechsseitige Würfel, aber nicht mit 1 bis 6, sondern mit 0, 1, 2, beziehungsweise 1, 2, 3, beziehungsweise 2, 3. Nämlich es gibt schlechtere Würfel und bessere Würfel. Das heißt, du kannst einen gelben Würfel würfeln, der hat eine 0 oder sehr wahrscheinlich eine 1 oder vielleicht eine 2. Und der rote ist ein bisschen besser, der hat auf jeden Fall eine 1, wahrscheinlich eine 2 und vielleicht eine 3. Und diese Würfel werden aufaddiert und du kannst dir eben begrenzt, und da kommt die Entscheidung wieder rein, du kannst gucken, dass du versuchst, mehr Würfel für deinen Wurf zu bekommen. Also erstmal hast du einen Skill, der den Grundwahrscheinlichkeit, also Grundwürfel bestimmt, und dann eben zusätzliche Würfel drauf. Und das ist natürlich zwar immer noch ein Glücksspiel, ja, aber die Breite des Glücks ist sozusagen, oder das Bereich des Glücks ist viel kleiner. Natürlich kannst du auch mit 4 Würfeln, die sehr wahrscheinlich mindestens eine 1 würfeln, blöd würfeln und dann kommst du eben nicht auf die mindestens 4. Aber du hast eine Möglichkeit als Spieler, dir das eine Wahrscheinlichkeit zurechtzulegen zumindest oder zu erhoffen.
Ja, du gibst den Spielern das Gefühl in die Hand, mitzuentscheiden.
Du hast ja auch eine Kontrolle drüber. Du kannst sagen, okay, ich geb noch ein bisschen Stamina, also Ausdauer aus, dann kann ich 2 Würfel würfeln und jetzt mache ich meine Waffe noch kaputt, dann kann ich 3 Würfel würfeln oder einen schlechten und einen guten Würfel oder sowas. Und damit beeinflusst du die Wahrscheinlichkeit. Und das ist sozusagen der Nicht-Glücksaspekt da drin und dann am Ende bleibt trotzdem natürlich ein schmaler Korridor von Glück.
Ja. Wie handhabt ihr die KI-Gegner, die aus dem Videospiel bekannt sind oder aus dem PC-Spiel und die quasi die Obermufti? Ist es kein Spiel, wo einer die Gegenseite spielt, oder? Sowas gibt's ja auch.
Nee. Genau, es gibt's auch. Nee, das ist tatsächlich nicht asynchron, es ist Koop. Man könnte sich auch überlegen, ob man das nicht asynchron macht, aber erstmal ist es so, dass du kannst es sogar solo spielen, also du kannst alleine gegen die Bösewichte spielen. Dann spielst du halt alleine ein Team von 4 Söldnern. Die KI zieht berechenbar, also die hat ganz, ganz einfache Regeln, nach denen sie zieht, sie immer auf den aktiven Charakter zugeht, und hat bestimmte, jeder Gegner hat eine eigene Verhaltensweise sozusagen, was er kann und wie viel Schaden er macht. Und die ist auch berechenbar für den Spieler, das ist auch ein wichtiger Aspekt, dass sozusagen der Zufall bei den Gegnern keine Rolle spielt. Die Gegner, von denen weiß ich, dass sie kommen, ich weiß, dass sie treffen werden und ich würfel nur mit meiner Rüstung gegen die. Das heißt, aktiv würfeln tut immer der Spieler und die Gegner verhalten sich eben nach bestimmten Grundregeln, nur eben jeder Gegner anders. Also manche rennen auf dich zu. Also
du würfelst quasi nur aus, wie gut du ausweichst oder den Schaden verträgst.
Genau. Okay. Und dadurch musst du nicht wahnsinnig viel würfeln und das ist auch immer ein bisschen doof, wenn du in einem Spiel, was du gemeinsam spielst, als Koop spielst, wenn dann einer den Bösewicht würfeln muss, das ist ja auch immer gemein, der macht ja dann für die ganze Gruppe die Sache kaputt.
Ja, absolut. Das hasse ich auch total. Niemand mag das. Ja,
genau. Und deswegen lassen wir es.
Vor allem nicht in kooperativen Spielen. Also in Spielen, wo man Wettkampf betreibt, ist es ja durchaus lustig, für die Gegenseite zu würfeln. Ja. Weil man sich ja dann auch freut, wenn man Schaden würfelt. Genau. Aber das Spiel ist ein kooperatives Abenteuer auf der Insel, aber es ist nach einer Partie immer Schluss oder habt ihr solche Elemente drin wie im Hauptspiel, dass man so nach und nach die Insel zurückholt über mehrere Partien? Genau. Oder habt ihr über sowas mal nachgedacht, so einen Legacy-Modus quasi mit reinzubringen?
Das würde sich ja anbieten. Klar, nee, das machen wir, das ist eingebaut. Wir haben eine Kampagne tatsächlich, die Kampagne endet im Prinzip mit dem Sieg über die Diktatorin oder den Diktator. Wir haben auch noch einen alternativen Diktator drin, weil die Diktatoren auch nochmal andere Regeln sozusagen mitbringen. Und es ist aufgeteilt in kleine Szenarien, die bestehen immer aus die Einführungsszenarien meistens so 3, 4, 5 Sektoren und die größeren haben dann vielleicht 6, 8 Sektoren. Und da gibt es dann immer Aufgaben, also ich erobere Omerta, befreie diese Sachen, finde den und den, halte den Flughafen oder so. Und am Ende eines Szenarios kann immer gespeichert werden. Das haben wir uns sozusagen aus dem Computerspiel abgeschaut. Das heißt, du nimmst deinen Charakter, den du hast, und der ist wie in Legacy-Spielen, der entwickelt sich weiter. Das heißt, du kriegst neue Waffen, du kriegst Erfahrungsstufen und die kannst du ins nächste Szenario mit rübernehmen. Und wir haben dann einfach so einen Umschlag, in den du praktisch deinen Charakter steckst mit den Waffen und dem Zeug, das er dabei hat. Zwischen den Szenarien wird man immer wieder voll raufgeheilt. Das heißt, du musst dir nicht irgendwie aufschreiben, hatte 6 Punkte Verwundung oder so. Und dann kannst du eben im Prinzip die komplette Kampagne in, ich weiß nicht was, 15 Stunden oder sowas durchspielen. Aber du kannst eben auch immer abendeweise immer halbe, dreiviertel Stunde bis anderthalb Stunden jeweils eine Sitzung machen cool. Und hast ein Szenario rum.
Und ist es dann linear oder wählt die Gruppe dann quasi das nächste Szenario aus oder sind die irgendwie so quasi ortsgebunden?
Das wissen wir noch nicht. Also es wird sicherlich, es wird ein bisschen linear sein, insofern wir natürlich nicht, also wir müssen ja eine Progression, also einen Fortschritt drin haben, wo auch die Gegner stärker werden. Das heißt, wir müssen es berechnen können. Wir können nicht, das Spiel hält schlecht aus, wenn keine Ahnung, ihr beschlossen habt, ihr macht jetzt 5-mal das eine, um euch raufzuleveln, und dann kommt ihr mit einem Level, der viel höher ist, als es eigentlich sein sollte. So, das geht nicht. Aber was wir machen ist, wir haben bestimmte Gewinn- und Sieges- und Verlustbedingungen. Und wenn du zum Beispiel dieses Szenario in 5 Runden schaffst, statt in wie viel auch immer mehr, dann kriegst du im nächsten Szenario einen Vorteil, weil du halt schneller warst. Also das heißt, was wir machen, ist, dass wir praktisch zwar die Sachen linear machen, aber die Bedingungen, unter denen gespielt wird, sind unterschiedlich. Plus in die Szenarien selber ist Zufall drin. Also wenn du dir Jagged Alliance vorstellst, du hast solche Sektoren. Bei uns gibt's auch Sektoren. Die sind jeweils kleine Plättchen. Aber was da drin ist an Gegnern, das wird über Karten entschieden. Und das heißt, da wird nur eine Stärkestufe angelegt. Also dieser Sektor ist von Gegnern der Stufe 2 besetzt oder der Gefährlichkeitsstufe 2. Und dann drehst du um und erst dann weißt du, wer da wirklich drin ist und wo die auch stehen. Das heißt, dadurch kommt auch immer Varianz zustande. Jedes Spiel, selbst wenn du das gleiche Kampagne 2-mal spielst, würde sich das nicht gleich spielen.
Cool. Jetzt hast du schon angesprochen, das wissen wir noch nicht so genau. Das hängt wahrscheinlich auch einfach damit zusammen, dass ihr jetzt ja das finanzieren wollt über eine Kickstarter-Kampagne, die jetzt schon zum Zeitpunkt der Aufnahme läuft. Läuft aktuell noch ja fast einen Monat, also 29 Tage sind ja, glaube ich, immer, oder 30 sind Standardzeit, gell, wie so eine Kampagne läuft.
Wir laufen jetzt noch 26 oder 27 jetzt,
ja. Genau, das heißt, ihr geht damit jetzt auch auf die Spielemesse in Essen. Jetzt, Kickstarter soll das Ding finanzieren, damit es dann ja natürlich auch die Produktionskosten, also die Erstellung der Miniaturen, da muss man ja eine gewisse Mindestabnahme natürlich auch haben, weil sowas Physisches zu produzieren kostet ja einfach Geld. Ja. Wie habt ihr das denn jetzt angelegt von der Business-Seite? Weil ich habe mich ja am Anfang auch schon so versprochen, indem ich gestottert habe und wusste nicht, soll ich jetzt sagen, von Cliffhanger Productions oder von Underground Games, weil ihr dieses Spiel ja nicht direkt unter der Cliffhanger-Marke vermarktet oder betreibt, sondern ihr 3 Personen da jetzt als Underground Games fungiert und Cliffhanger und THQ Nordic als Partner angegeben sind. Wie ist da die Konstellation und was war euer Gedanke dazu und was sind eure Pläne?
Also es ist Underground Games ist einfach eine eigene Firma, also eine GbR, eine kleine Firma, die wir gegründet haben, weil wir gesagt haben, na gut, zum einen machen wir außerhalb der Cliffhanger-Dienstzeit. Wir werden auch nicht von Cliffhanger dafür bezahlt, wir gehen also komplett eigenes Risiko ein. Und logischerweise, wenn dann was rauskommt, würden wir auch gerne den Verdienst haben dafür. Aber in erster Linie geht es halt auch einfach darum, genau solche Sachen wie den Kickstarter, den ja auch Cliffhanger nicht kontrolliert, wenn der jetzt irgendwie, keine Ahnung, nehmen wir an, wir würden das Geld nehmen und dann schaffen wir das Spiel nicht auszuliefern und dann hat plötzlich Cliffhanger Schadensersatzklagen am Hals. Das muss also sauber getrennt sein. So.
Naja, hätte ja sein können, ihr macht es während der Cliffhanger-Zeit oder als Cliffhanger-Projekt, weil ja Jagged Alliance Online auch von euch oder bei euch dafür entstanden ist, ja genau.
Also wir haben mit von dir die Genehmigung, die Assets zu benutzen sozusagen. Aber, den Trailer, da haben wir die Musik von Jagged Alliance genommen. Aber, ist eine komplett separate Firma, damit das einfach sauber getrennt ist. Klar sind wir die gleichen Menschen, aber rechtlich ist es einfach sauber, das Risiko ist klar und da steckt auch kein Geld von Cliffhanger drin. Also alles, was wir da reinstecken, ist unser eigenes Geld. Cliffhanger bietet natürlich, keine Ahnung, also wenn wir irgendwelche Dateien brauchen, dann können wir die haben, so. Keine Ahnung, irgendwelche Grafiken und so Sachen, die es eben aus den alten Spielen gibt. Und daher ist die Partnerschaft. Und bei THQ, wir haben auch ganz normal einen separaten Vertrag mit THQ, der getrennte Lizenzvertrag. Das ist also einfach, als ob wir eine ganz normale andere Firma wären, nur dass wir natürlich in Personalunion es ein bisschen leichter haben, weil wir alle Chefs der jeweiligen beteiligten Partner kennen.
Jetzt ist es ja auch nicht dein erster Kickstarter. 2012 habt ihr schon mal Kickstarter gemacht für Shadowrun damals.
Ja.
Was hat sich denn da geändert? Also ich habe jetzt momentan so das Gefühl, auch als ihr 2015 gesprochen habt, war das ja schon so, dass du da schon auch sagtest, naja, wir waren zwar damals früh auf Kickstarter, aber nicht früh genug. Und jetzt ist ja so eine Wellenbewegung. Kickstarter gibt's immer noch, es gibt wahnsinnig viele Projekte, es gibt auch immer wieder Sachen, die funktionieren, aber gerade Brettspiele haben so eine Renaissance momentan auf Kickstarter. Da habe ich das Gefühl, die Hochzeit ist da jetzt erst erreicht. Also kommt ihr da jetzt diesmal genau richtig oder was ist so jetzt dein Gefühl mit der langjährigen Kickstarter-Erfahrung?
Wir sind schon wieder zu spät. Es ist wirklich wahr. Also die Brettspiele sind für Kickstarter viel besser geeignet als Computerspiele. Weil, was ich vorhin gesagt habe, im Prinzip ist, wenn ich die Finanzierung von einem Brettspiel habe und ich mich nicht komplett verrechnet habe bei der Produktionskostenberechnung, die ich ja vorher anfrage, wenn ich ungefähr weiß, was reinkommt, wird dieses Brettspiel erscheinen. Vielleicht kommt es zu spät, vielleicht dauert es länger, vielleicht ist es nicht so toll wie gedacht, aber es wird erscheinen. Beim Computerspiel hast du ja einfach immer das Risiko, dass gar nichts rauskommt. Und umgekehrt ist es für Brettspielleute, für Brettspiele gibt es kein Steam. Das heißt, wenn ich ein Spiel unabhängig machen will, als Brettspielmensch, dann habe ich keine Möglichkeit dazu. Der Handel ist nicht groß genug, also der unabhängige Spielwarenhandel und in die Kaufhäuser Walmarts und Amazons dieser Welt komme ich mit meinem Spiel gar nicht rein.
Das ist unmöglich, ja.
So. Das heißt, für die ist Kickstarter sozusagen nochmal viel, viel sinnvoller als für Computerspiele. Und das haben umgekehrt als Brettspieler, ich wohne in Frankfurt, das ist jetzt keine ganz kleine Stadt, und ich glaube, es gibt einen Laden, der halbwegs gescheit sozusagen, also gescheit, der nicht die übliche Auswahl an Brettspielen hat, oder zwei von mir aus. Und das ist eine Großstadt. Das heißt, viele Spieler kommen auch nicht an die Spiele, die sie vielleicht spielen wollen würden. Auch da ist wieder Kickstarter gut. Und Brettspiele sind im Rahmen von Kickstarter in den letzten dreieinhalb Jahren, wahnsinnig professionell geworden. Da eine ganze Industrie ist drumherum entstanden. Wie gesagt, die meisten Brettspiele werden ja in China gefertigt. Da gibt es inzwischen Firmenkonglomerate, die nichts anderes tun, als Brettspiele herzustellen. Das war also ein richtiger Boom, weil es eben weil zwei Sachen sehr gut gepasst haben, sowohl für Erschaffer als auch für Käufer. Aber der Boom ist natürlich jetzt auf so ein bisschen auf dem Höhepunkt oder schon fast auf dem absteigenden Punkt wieder, weil plötzlich, ähnlich wie es bei Steam ist, irre viele Leute auf den Brettspiel-Kickstarter-Zug aufgesprungen sind. Und jetzt hast du schon das Gefühl, naja, wann soll ich denn den ganzen Scheiß spielen? Jetzt habe ich wieder 12 Spiele bestellt, die alle irgendwie Regalmeter Platz wegnehmen mit 2000 Figuren und irre vielen Seiten Regeln. Ich schaff's ja eins im Jahr zu spielen, wie soll denn das gehen? Ja. Und es kommen, weil halt so viele Gute da sind, ist die Konkurrenz auch größer. Und dann hast du natürlich Leute, die jetzt schon, sag ich mal, da die Platzhirsche sind. Also diese ganzen Leute, die so Miniature-Wargame-Sachen machen, also was ich cool Minionot oder Fantasy Flight Games, die sich praktisch ausschließlich über Kickstarter finanzieren, die sind so professionell, die stecken auch so viel Geld in diese Kampagnen schon rein, dass sie die eigentlichen Autorenspiele, also sagen wir auch von Leuten wie uns, die jetzt das nebenher gemacht haben und mit viel Liebe und Herzblut, aber möglicherweise auch nicht 100% Professionalität, gegen die können wir nicht anstinken. Also unsere Kickstarter sieht schon, glaube ich, ganz okay aus, aber die Produktionskosten von anderen Spielen, die schon im Vorfeld haben, die können wir halt nicht leisten. Und dementsprechend sage ich es schon wieder auf dem absteigenden Ast, weil du eigentlich schon siehst, dass sich ein paar große rauskristallisieren. Es gibt immer ein, zwei Überraschungserfolge, die dann eben auch gleich ein paar Millionen einnehmen. Und der Rest geht schon wieder Richtung Limbo. Und die ersten ziehen sich zurück, also die Leute, die das nicht nötig haben, also die groß genug geworden sind, um mit Publishern zu arbeiten oder Verlagen zu arbeiten, die gehen schon wieder weg von Kickstarter, weil sie sich den ganzen Nerv nicht antun wollen.
Der Vorteil ist aber natürlich, dass man deutlich weniger Menschen braucht, um ein Brettspiel finanziell erfolgreich zu machen. Also in Deutschland bist du ja schon mit einer paar tausender Auflage auch bei größeren Publishern schon auf der Erfolgsschiene, auch wenn du damit nicht hauptberuflich leben kannst, aber zumindest gilt dein Spiel als Erfolg, wenn du ein paar tausend Stück verkaufst. Ja. Und selbst solche Megaprojekte wie, wir haben hier über The Seventh Continent gesprochen von Serious Pulp, was wohl gerade aktuell, glaube ich, das erfolgreichste Brettspiel aller Zeiten ist auf dem Sektor. Die haben jetzt 7 Millionen Dollar für die Zweitauflage. Da kommt nochmal 1, irgendwas Millionen dazu von der Erstauflage. Aber wenn du dir mal anschaust, das ist ja eine riesige Zahl für ein Brettspiel. Damit können die natürlich auch ordentlich produzieren und das nächste Spiel entwickeln. Aber es sind gerade mal 43.000 Menschen, also 44.000 Menschen gerundet. Das ist im Videospielsektor, würde jedes Studio sagen, damit können wir auf Steam nicht leben. Also da haben wir jetzt irgendwie 3, 4, 5 Jahre in ein Spiel investiert. Wir haben nur 50.000 Stück verkauft, oder? Also damit könntest du nicht reißen bei einem Videospiel. Und das ist natürlich der große Vorteil. Das heißt, was strebt ihr an? Ihr wollt 50.000 Euro?
Genau, wir wollen 50.000 Euro. Also das würde uns tatsächlich auf eine dunkelrote Null bringen. Also damit würden wir praktisch kein Geld verdienen. Wir hätten die Produktionskosten drin und wir müssen ja auch, da musst du halt immer noch Shipping bezahlen. Das muss von China in die Länder transportiert werden, dann muss es dort verzollt werden und dann muss es hier wiederum verschickt werden, wobei das übernehmen dann die Bäcker selber. Aber das wäre das, was wir sozusagen brauchen, um es zu produzieren. Und natürlich, je mehr Menschen, also würden das mehr Menschen bestellen, dann, also das ist so eine, das wäre so eine tausende Auflage ungefähr, die man da anstrebt. Wenn wir 3.000 zusammenkriegen würden, was ich jetzt nicht vermute, aber schön wär's, dann würde halt natürlich das ganze Spiel billiger werden und darüber gehen eben solche Stretch Goals auch, die diese Minispiele da machen. Das sind natürlich, wenn die Anfangskosten für die Herstellung gerade von Figuren sind relativ hoch, die Stückzahlkosten dann eben nicht. Das heißt, ob du 100.000 oder 50.000 machst, ist ein bisschen egal.
Naja, aber diese Grund, die ist ja wie bei Printsachen auch. Also kennt man, wenn man Visitenkarten druckt, ist eigentlich egal, ob du 1.000 oder 10.000 machst. Ja, genau. Das Papier kostet dann nichts mehr. Aber ihr seid auf einem ganz guten Weg, glaube ich, wenn ich das jetzt schon mal sagen darf. Also es sind momentan gerade mal 290 Leute oder sowas und dann denkt man, okay, aber wenn man dann auf die Zahl guckt, habt ihr die Hälfte von dem Grundfinanzierung ja schon fast zusammen. Also so um die 20.000 sind jetzt schon zusammen. Die Kampagne läuft erst ein paar Tage. Ja. Wenn ihr den Podcast hört, sind es hoffentlich schon deutlich mehr oder das Ziel sogar schon erreicht.
Und nach dem Podcast wird es nochmal mehr, weil natürlich jetzt alle...
Ja, unbedingt. Ja. Nee, aber das zeigt ja wieder, ich meine, wir sind ja auch Patreon finanziert und ich bin dann auch immer happy, dass es halt solche Crowdfinanzierungen in diesem Maße jetzt auch gibt, weil man muss halt auch wirklich nur eine Handvoll von Leuten erreichen, um dann solche Träume auch wahr werden zu lassen, wie du ja auch gesagt hast. Du hast schon immer davon geträumt, ein Brettspiel zu machen und jetzt ist es zum Greifen nahe. Das ist doch fantastisch, oder?
Ja, ich finde auch. Also ich bin da sehr froh. Ich meine, wie gesagt, ich hoffe immer, ich glaube immer erst dran, wenn es geklappt hat. Wir sind, glaube ich, auf einem guten Weg. Also es ist normalerweise, sagt man so, wenn man 30% zusammen hat nach 2 Tagen, dann sollte das halbwegs funktionieren. Die Schwelle haben wir. Jetzt kommt nochmal die Spiel, da glaube ich, passiert auch nochmal ein bisschen was. Und dann gibt es nochmal die letzten 2, 3 Tage, wo dann nochmal was hoffentlich geht. Und ich denke, wir werden, also man darf es nicht beschwören, aber ich hoffe, wir werden es knapp schaffen. Und das ist natürlich toll. Also das wäre einfach unmöglich gewesen, als ich angefangen habe, davon zu träumen, eben vor dieser Zeit. Da saßen irgendwelche furchteinregenden, hochprofessionellen Verlagsmenschen da und haben immer nur müde abgewunken, wenn man mit seinem liebevoll gebastelten Prototypen ankam. Dass sowas heute geht, ist großartig. Und das ist auch spannend zu sehen. Und das ist natürlich auch nochmal schön. Bei Computerspielen hast du halt notwendigerweise eine Community, die eine ziemliche Größe hat und mit all ihren Dynamiken das bedeutet. Wenn wir jetzt hier, 300 Bäcker haben, die kann man ja fast alle noch persönlich kennen. Also mit denen kann man sich unterhalten. Und dann kann man gemeinsam da was machen. Und das ist natürlich super. Das ist nochmal eine ganz andere Größenordnung, aber auch eine privatere Atmosphäre, sage ich mal, ja, von den Leuten her.
Ja. Und so Sachen für Ausbaustufen, die sind ja dann auch schon durch die Lizenz allein schon gegeben, oder? Also ich glaube nicht, dass es daran mangelt, wenn das jetzt irgendwie durch die Decke gehen sollte, über Erweiterungen, über neue Söldner, über neue Spielmechaniken, über neue Kampagnen nachzudenken. Also
nee, Inhalte gibt's reichlich. Also wir haben sogar schon im Kickstarter selber haben wir das erste Add-on schon reingebaut, Underground, wo man dann so unterirdische Labore.
Kommt es dann als Stretch Goal, oder?
Nee, wir haben gleich ein Add-on draus gemacht. Das heißt, es gibt dieses Basisspiel und dann eben das Add-on, wo man praktisch entweder eine neue Geschichte hat, also ein neues Szenario und eben neue Gegner, oder dass man zusammen mit dem Originalspiel dann spielen kann. Stretch Goals gibt's auch, aber die sind eher so noch ein Szenario, noch eine Figur, noch mehr Karten und solche Geschichten.
Ja, also klingt ja auch so, als wäre schon genug drin. Muss man ja auch nicht übertreiben. Ja, bei so. Seven Continent, die hatten, das Erstaunliche bei Seven Continent fand ich, die haben alle 100.000er Schritte, haben die ein neues Stretch Goal bekannt gegeben und die haben das wirklich durchgezogen bis zur 6.666.666 Euro.
Ja, das ist ja auch großartig. Ich meine, das ist natürlich auch geil, weil die halt ein Kartenspiel haben. Das ist natürlich super, weil du kannst halt, solange du dir die Regel ausdenken kannst, und es kannst du endlos viele Komponenten produzieren. Ja.
Das ist natürlich damit ein besseres Spiel ist, ist die andere Frage, ja. Also da habe ich es auch lieber klar abgesteckt und durchdacht.
Ja. Ja, na gut. Also ich meine, ich bin da gar nicht neidisch, also ein bisschen neidisch, aber ich das ist ein großartiger Erfolg. Also und das ist schon auch ein cooles Spiel. Wir haben halt, da sieht man auch so diese, das ist halt der zweite Kickstarter. Der erste war ein Überraschungserfolg, der war schon gut gemacht, aber die waren ja auch vorher schon ein Verlag, also die gibt's ja schon. Die ist natürlich auch ein Vorteil, wenn man einfach eine etablierte Spielerschaft hat. Und nachdem sie die ersten Millionen gemacht hatten, ist jetzt sozusagen dieser, das war auch bei Kingdom Death ähnlich. Die haben auch so ein super choriges, endlos langes Spiel gemacht, was wahrscheinlich auch nur ein sehr Bruchteil der Käufer jemals zu Ende spielen wird. Mhm. Aber es ist halt einfach sau cool. Und den zweiten Kickstarter dann, der geht dann deutlich leichter von der Hand.
Ja, das war durch und durch professionalisiert auf jeden Fall. Das war auch, die wussten auch, mit welchem Erfolg sie damit zu rechnen haben.
Absolut.
Auch wenn sie vielleicht selber ein bisschen überrascht waren, schlussendlich von dieser Höhe. Was hast du denn aus der ersten Kickstarter mitgenommen? Also das war wahrscheinlich jetzt auch deutlich relaxter und einfacher für dich, so eine Kickstarter-Kampagne zu planen und zu durchdenken, oder? Das ist ja hauptsächlich dein Job, wahrscheinlich diese Business-Seite und Orga.
Also erstmal, dass man es überhaupt, also was man überhaupt bedenken muss und so, war schon einfach, wobei das natürlich ein großer Unterschied ist von jetzt zu vor 5 Jahren, aber ich glaube, eine Sache, die ich mitgenommen habe, ist sozusagen zu wissen oder auch das Lizenzthema. Wir haben ja mit Shadowrun auch eine Lizenz gehabt, wo unsere Entscheidungen zum Teil sehr kontrovers waren. Mit Jagged Alliance ist es ähnlich. Also wir haben jetzt Leute, die uns sagen, die Augenfarbe von so und so ist falsch oder diese Waffe hat in Wahrheit da hinten noch einen Henkel dran. Und das muss man aber, also, weil das einfach Jagged Alliance-Fans sind und die kennen sich eben aus und das heißt, das muss man machen. Auf der Business-Seite war es halt klar, also die Produktion ist deutlich besser durchgeplant als das Computerspiel. Es war, die Kosten sind deutlich klarer. Ist auch einfacher, aber sind auch trotzdem deutlich klarer. Und so das Timing, also wann fängt man an, mit welchem Vorlauf und solche Geschichten, das ist, glaube ich, alles ein bisschen leichter. Und überhaupt die Kickstarter-Dynamiken, also zu wissen, was ich, die Hälfte aller Leute kommt bei Kickstarter von Kickstarter oder aus dem Kickstarter-Ökosystem.
Okay.
Dann Facebook, dann Twitter. Alles andere ist im Regelfall weit abgeschlagen.
Das heißt, echt? Das hätte ich jetzt gar nicht so sehr gedacht, ehrlich.
Nee, also Presse, klar, es gibt noch so ein paar Seiten, also was weiß ich, bei Boardgame Geek oder so, es gibt so 2, 3 Referenzseiten, aber ansonsten musst du eigentlich, um Kickstarter Erfolg zu haben, hauptsächlich innerhalb von Kickstarter Sichtbarkeit und Weiterverbreitung und sowas irgendwie hinkriegen.
Okay.
Das wussten wir zum Beispiel beim ersten Mal nicht, da gab es das alles noch gar nicht.
Ja, ich hätte jetzt gedacht, gerade bei so Lizenzprodukten, dass da die Social-Media-Reichweite einfach enorm ist. Also halt die Leute zu erreichen, die das halt dann lesen und sehen und dann dadurch auf die Kampagne stoßen. Ne?
Ist es auch, genau. Also Twitter und Facebook sind die zweit- und drittwichtigsten Kanäle für sowas. Ja. Klar. Okay, ja. Aber da musst du halt auch wieder hinkommen dann erstmal. Das ist ja das Problem. Also wenn du eine neue, also Lizenz alleine macht ja auch nicht, dass plötzlich Menschen reinkommen, die müssen ja auch die müssen dich sehen und es ist ja auf Social Media nicht so einfach gesehen zu werden.
Jetzt habe ich schon öfter erlebt, dass Videospiele und Brettspieler sehr unter, also so Fälle wie wir beide jetzt, ja, oder was du aus deinem Team beschrieben hast, die beide Welten mögen und lieben, die gibt's relativ selten. Also wir haben wahnsinnig viele Hörer, die sagen, und Hörerinnen, die sagen, ich höre euch nur wegen den Brettspielen, und viele, die sagen, ich höre alles außer Brettspiele. Also es gibt ganz selten Leute, die halt beides mögen. Ist das ein Problem für jetzt speziell euer Projekt? Weil das zu vermitteln Leuten, die Jagged Alliance gar nicht kennen, ist wahrscheinlich deutlich schwieriger, als zu sagen, hey, hört zu, Videospieler, wir haben hier Jagged Alliance, ihr kennt das aus den 90ern, wir haben das jetzt als Brettspiel. Aber die wiederum zum Brettspielen zu bringen, also so jemand wie Daniel, wirst du damit wahrscheinlich auch nicht überzeugen. Ist das ein Problem von solchen Lizenzumsetzungen?
Ist es sicherlich. Also der Vorteil ist, man hat die Chance, dass es überhaupt jemand erstmal kennt. Der Nachteil ist, die Leute, die es kennen, wollen vielleicht was anderes. Also die wollen eben Jagged Alliance 3 haben von uns. Andererseits gibt es auch Fruit Ninja als Spiel, Boardgame, was jetzt auch nicht irgendwie wahnsinnig naheliegt. Ich glaube, es gibt diese mittlere Gruppe, da sind wir wieder bei dem Thema, man braucht nicht wahnsinnig viele davon. Mhm. Und wir haben natürlich mit Jagged Alliance ein Thema, also rundenbasierte Spiel, das in den 90ern groß geworden ist, wo jetzt auch noch nicht jeder unbedingt intensiv Computer gespielt hat, ist einfach von der Zielgruppe her noch einigermaßen brettspielaffin, würde ich denken. Ja. Aber was schon ist, was wir unterschätzt haben, so ein bisschen aus dieser Computerspielecke kommt, ist die Brettspielforen selber. Also wir sind zwar schon eben bei bestimmten Foren unterwegs, Boardgame Geek oder paar Facebook-Gruppen und so weiter. Aber das ist natürlich trotzdem auch nochmal eine sehr eigene Welt, die auch andere Ansprüche zum Beispiel hat. Also die diskutieren über ganz andere Sachen, als das vielleicht die Computerspieler machen würden.
Absolut, ja. Ich bin gespannt, was du von der Spielemesse in Essen erzählst, wenn das dann wirklich auch vor Ort die Reaktionen aufschnappst, ist sicherlich auch nochmal spannend. Freue ich mich schon sehr. Ich schaue mal kurz bei euch vorbei. Kannst mir ja vielleicht einen kurzen Update geben. Gerne.
Genau.
Hört man dann vielleicht auch in der Tageszusammenfassung, wenn du sagst, ja, hier ganz anders als erwartet oder so, dann hole ich dich nochmal kurz vors Mikro. Ich wünsche dir jetzt auf jeden Fall erstmal viel Spaß in Essen, viel Erfolg mit dem Projekt, viel Erfolg mit der Kickstarter-Kampagne. Wenn das für euch jetzt, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, interessant ist, haben wir natürlich die Kampagne verlinkt. Da gibt's dann auch ein, klar, das klassische Werbe-Pitch-Video, aber auch ein sehr sympathisches Video, wo du zusammen mit der Maire spielst, auf Englisch, den Prototypen. Maire war neulich auch hier mal zu Gast, als wir über LARPs gesprochen haben. Ich weiß nicht, warum ihr bei denen wart, bei Orkenspalter. Wohnen die irgendwie um die Ecke oder wie kam das?
Sind auch in Hessen und eigentlich hatten wir uns darüber unterhalten, dass wir zusammen eine Shadowrun-Kampagne spielen wollen. Ich gesagt, Shadowrun-Kampagne geht gerade nicht, weil ich mache da das Brettspiel. Und dann, dann komm doch vorbei. Und ich sage, ich hab nur selbst gebasteltes Zeug. Also wir haben bei Maire dann mit Lego-Figuren unsere Minis nachgestellt.
Mit Lego-Star Wars-Figuren auch noch. Die Stormtrooper sind die Bösewichte. Ja, sehr sympathisches Video, aber da kriegt man auch schon mal einen kleinen ersten Eindruck über die Regeln, die Mechaniken und wie das Ganze momentan aussieht, wer sich da noch ein Bild machen möchte. Und der Eule steht auch natürlich rum, logisch.
Na klar.
Sehr schön. Dann, wie gesagt, viel Erfolg. Danke für deine Zeit, für die Einblicke in diese Crossover zwischen den
Crossover. Komisch eigentlich, dass es schon ein Crossover ist, aber ja.
Stimmt. Ja, ist es ja, absolut. Yeah. Und weiterhin darf man natürlich auch weitere Sachen von Cliffhanger Productions erwarten, oder?
Ja, klar. Da kommt auch demnächst irgendeine Ankündigung, aber das machen wir dann, wenn das Brettspiel unter uns ist.
Alles klar. Dann sprechen wir uns an der Stelle wieder. Ihr hört uns morgen wieder und bis morgen. Auf Wiedersehen. Tschüss, Jan.
Macht's gut. Tschüss.